Es ist Freitag und der 10. Spieltag liegt vor uns und herzlich willkommen zum 1887er Cast, dem Pre-Game Podcast vor dem Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim. Ja, Freitagabendspiel mal wieder, das letzte war gegen Gladbach, das ist gut ausgegangen, hoffentlich diesmal auch. Und einer, der das auch hofft sicherlich, der sitzt neben mir. Hallo Marc.
Ja, moin Daniel, wie ihr vielleicht schon hört, Qualität ist heute ein bisschen schlechter, wir müssen es heute, weil wir berufsbedingt in Frankfurt sind, haben wir nicht unser Equipment dabei, müssen es hier vom iPad aufnehmen, aber ich denke mal, das wird kein allzu großes Problem sein. Ja, wir gucken mal auf die Ausgangslage vor diesem 10. Spieltag. Die TSG als 17. ist es im Prinzip ein Do-or-Die-Spiel für Markus Gisdol, der eigentlich bisher einen absolut guten Job gemacht hat, seit er bei der TSG ist. Ich meine, sie haben regelmäßig eigentlich mal um Europa mitgespielt, sind offensiv eine absolut starke Mannschaft, auch diese Saison noch mit Vargas und Volland, haben einen super Sturm, 12 Tore geschossen, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem stehen sie da unten, weil sie immerhin 16 Gegentore kassiert haben. Also diese Saison, die Defensive, sehr schwach bei den Hoffenheimern. Unser HSV hat das letzte Spiel gegen Leverkusen mit einem 0:0 eigentlich ganz gut beendet. Muss man mal sehen, wie das in der Offensive natürlich jetzt besser zu gestalten ist bei der TSG. Aber wie gesagt, die sind defensiv ein bisschen schwächer. Wir hoffen mal, dass da ein bisschen mehr geht. Ja, kommen wir zur Pressekonferenz, die war gestern, beziehungsweise am Mittwoch war sie, war die Pressekonferenz. Bruno Labbadia hat sich den Presseleuten gestellt und sich erstmal zur Personalsituation geäußert, richtig?
Jo, genau. Beim Training selber gab es eine Flut von Verletzten vergleichsweise, also es war wirklich heftig und frustrierend, vielleicht für den einen oder anderen Fan auch zu sehen. Als erstes Ekdal war der erste, glaube ich, der vom Platz humpeln musste. Hat einen Schlag abbekommen, hat wohl im ersten Moment ziemlich wehgetan, weil es auf die alte Verletzung wieder drauf ging. Beim Runterlaufen wird es auch schon wieder besser und laut Labbadias und Aussagen der Mediziner ist wohl alles easy und Ekdals Einsatz ist nicht gefährdet am Freitag gegen Hoffenheim. Anders sieht es aus bei Ivica Olic und Marcelo Diaz, die sich beide auch in einem Zweikampf im Trainingsspiel verletzt haben. Ivica Olic hat einen Bluterguss sich zugezogen, was jetzt erstmal nicht so schlimm klingt, aber der drückt wohl auf den Muskel. Und das Laufen fällt ihm wohl schwer und ob er da bereit ist, am Freitag gegen Hoffenheim auf hohem Bundesliga-Niveau zu spielen, das steht eben noch in Frage und das wird sich auch erst kurzfristig entscheiden, ob Ivi da tatsächlich teilnehmen kann am Spiel. Ich wage das mal zu bezweifeln. Ähnlich sieht es aus bei Marcelo Diaz, dessen Muskel zugemacht hat, der wohl auch da Probleme hat und dessen Einsatz auch stark gefährdet ist, dessen Einsatz wohl am stärksten von den dreien gefährdet ist. Da wird man sehen, was ergibt, aber auf jeden Fall unnatürlich viele Verletzte bei diesem Abschlusstraining. Ja, bei der TSG, soweit sind eigentlich alle wichtigen Spieler dabei. Vargas, Volland, Kurani ist auch dabei auf der Bank, aber wobei der jetzt auch nicht so die ganz große Gefahr bisher ausgestrahlt hat. Ja, Bruno Labbadia hat gesagt auf der Pressekonferenz, Hoffenheim, da muss man konzentriert zu Werke gehen, wie gegen Leverkusen. Das hat ihm sehr gut gefallen, wie konzentriert die Mannschaft da aufgetreten ist. Eine gute Defensivleistung abliefern und das Spiel irgendwie so lange wie möglich offen halten, beziehungsweise da auch dem Spiel den eigenen Stempel aufsetzen, ein frühes Tor vielleicht erzielen. Das erwartet Bruno tatsächlich sehr oft, aber es ist Bundesliga, da sind es nun mal viele intensive Spiele, das was er erwartet, wie gegen Leverkusen auch. Und es wird ein Kampfspiel wohl, bei dem mutmaßlich Michael Gregoritsch den verletzten Aaron Hunt vertreten wird. Zumindest ist er einer der beiden Kandidaten, die das machen kann und er hat jetzt im Abschlusstraining auch im A-Team gespielt. Auf dieser Position und wird wohl Aaron Hunt ersetzen, was wir auch, glaube ich, befürworten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Michi Gregoritsch trauen wir das auf jeden Fall zu, dass er das kann. Auch wenn Labbadia eben gesagt hat, dass Gregoritsch das mehr wie ein zweiter Stürmer interpretiert. Aber das wurde ja auch schon von einigen Experten von außen laut. Vielleicht sollte man es mal probieren, mit zwei Stürmern zu spielen. Vielleicht würde es dem HSV-Spiel auch mehr Offensivkraft verleihen. Dann kam die Frage, ob der HSV sich oder ob Labbadia seinen eigenen Club wieder in ruhigeren Fahrwässern sieht. Gerade das Drumherum war ja in der letzten Saison, gab es ja viel zu viele Nebenschauplätze. Der HSV war eigentlich tagtäglich negativer Bestandteil der Medien. Und Bruno hat daraufhin gesagt, es ist natürlich schön, wenn beim HSV wieder über Fußball geredet wird. Allerdings im ruhigen Fahrwasser, also dass der HSV sich zurücklehnen kann, sieht er den Club natürlich noch überhaupt nicht. Ich meine, wir sind 4 Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Das ist nun wirklich nicht die Welt. Es ist alles sehr eng zusammen. Er hat gesagt, im Prinzip geht der Abstiegskampf schon ab Platz 7 los. Also ja, das ist ganz klar, dass der HSV sich noch nicht zurücklehnen kann. Er hat gesagt, natürlich muss man weiter von Spiel zu Spiel gucken. Auf die Frage hin, ob es ja eine langweilige Saison ist, also das wird ja schon von einigen laut, dass es gut ist, dass es im Prinzip so langweilig ist, aber das, dafür hat Labbadia eher kein Verständnis. Für ihn ist es natürlich nicht langweilig, weil er immer mit dem Team jeden Tag arbeitet und versucht, an den Stellschrauben zu drehen. Und ja, das ist natürlich total wichtig, um gerade eben das Offensivspiel wieder zu verbessern.
Ja, alles andere als langweilig war auch der letzte Auftritt von Bruno Labbadia in Hoffenheim als HSV-Trainer. 2010 setzte es da eine 1-5-Klatsche, wurde ja im Vorfeld des Spiels und der Pressekonferenz auch oft thematisiert. Bruno geht das auf gut Deutsch gesagt ziemlich am Arsch vorbei, so wie er es gesagt hat. Also er hat es nicht wörtlich so gesagt, aber die Vergangenheit ist ihm egal laut eigenen Aussagen und was war, das war. Das tangiert ihn jetzt nicht mehr und das ist schön und gut, dass Hoffenheim da die Punkte einfahren kann, aber ja, ich denke mal, er hofft, dass es jetzt anders laufen wird, aber laut eigenen Aussagen denkt er da nicht wirklich dran und es beeinflusst ihn nicht in seiner Arbeit. Was ich persönlich auch verständlich finde, also ich würde jetzt auch alten Spielen nicht so sehr hinterher trauen, gerade damals, das war eine völlig andere Mannschaft, da waren Salihovic noch da, ein Ibisevic war noch da, ein Firmino war noch da, alle weg, das ist eine ganz andere Mannschaft, ganz anderer Spielstil, anderer Trainer, also das ist nicht zu vergleichen, deshalb ist es da auch meiner Meinung nach Schwachsinn, noch drüber zu reden und drüber nachzudenken. Trotzdem, die TSG, leider auch ein Stück weit Angstgegner des HSV, die letzten Spiele waren ja nicht sehr, ja, sind ja nicht so gut gelaufen für unsere Mannschaft. Da setzt es ja auch vergangene Saison eine ziemlich herbe Auswärtsklatsche, wenn ich mich da richtig erinnere. Ansonsten wurde er noch von den Pressevertretern auf die Fans angesprochen, das Herzstück des Vereins ein Stück weit in dem Sinne, dass wir dafür gelobt werden für die Fans, für die lautstarke Unterstützung. Bruno Labbadia hat das auch nochmal gesagt, dass man ergebnisunabhängig sich auch immer bedanken möchte beim Support der Fans und versucht, irgendwie was wiederzugeben, was die Fans auf der Tribüne vorleben. Und das hat nochmal irgendwie gezeigt, dass eben, klar, sowas kann man immer leicht sagen, ein Luis Holtby, ein Maxi Weiß, das sind auch welche, die sehr stark sich zumindest in den Medien so darstellen, dass sie mit den Fans sympathisieren, dass ihnen das wichtig ist und Bruno Labbadia hat es auch gesagt und dem nehme ich es auch wirklich ab, der hat das wirklich authentisch gesagt und natürlich bei Luis Holtby auch, aber nochmal speziell auf Bruno, der hat das wirklich gut ausgeführt und ja, ist schön, wie oft er versucht, die Fans mit ins Boot zu nehmen. Er ist da jetzt, mit ihm mit Klopp zu vergleichen, ist natürlich schwierig, aber er versucht es im Rahmen seiner rhetorischen und ja, menschenfängerischen Möglichkeiten, irgendwie vielleicht auch schon nach dem Vorbild irgendwie die Fans mit ins Boot zu holen, weil das sehr, sehr wichtig sein kann für die ja, für die Umgebung des Vereins auch.
Ja, dann kommen wir zu einer Personalie, die eigentlich seit Wochen sehr interessant ist und wo sich viele Fans wundern, dass dieser Spieler nicht öfter zumindest mal im Kader steht. Das ist Soltan Stieber, der diese Saison noch keine einzige Bundesliga-Minute auf dem Platz verbracht hat. Ja, es hängt im Prinzip an Diaz und Olic, ob die beiden zum Einsatz kommen können. Wenn dem so sei, dann könnte es tatsächlich wieder schwierig für Stieber werden, da er eben, wie Olic auch, ein Spieler ist, der über die Außen kommt, weil Olic eigentlich auch im Zentrum spielen kann. Aber ja, dann würde der Kaderplatz wieder für Soltan Stieber in Frage stehen, was natürlich absolut verwunderlich ist. Aber das ist einfach dadurch bedingt, dass es natürlich Spieler auf der Position, auf der Sechserposition gibt, die da wichtiger sind, wie ein Gideon Jung beispielsweise, der, wenn Diaz und gerade auch wenn Ekdal ausfallen sollte, auf jeden Fall mit in den Kader rutschen muss. Und dann wird es auch für Soltan Stieber durch das Spiel wieder schwierig, im Kader zu stehen. Aber ich denke mal, wir alle hoffen, dass es nicht so kommen wird und dass Stieber endlich mal im Kader stehen wird und vielleicht auch mal eine Einsatzminute bekommen wird. Denn er kann mit Sicherheit das Offensivspiel des HSV beleben. Das hat er letzte Saison oft genug gezeigt. Und dann kommen wir nochmal auf Pierre-Michel Lasogga zu sprechen. Der hat nämlich beim Training ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Er hatte gute Abschlüsse beim Mittwochstraining jetzt gerade. Da wurde er auch immer wieder im Strafraum angespielt. Das sagen wir immer wieder, es ist seine Stärke. Er muss im Strafraum angespielt werden. Und dann macht er das Ding auch rein. Das ist seine Stärke. Er kann nicht immer sich die Bälle irgendwo aus dem Mittelfeld holen. Er ist nicht der Spieler, den man in Fuß spielen kann. Denn gut, er kann mal einen Ball klatschen lassen, aber er ist jetzt nicht der große Ballverteiler oder der mitspielende Stürmer. Er ist ein Strafraumstürmer, der, wie gesagt, dann die Pille reinmacht. Ja, dann kommen wir auf die Aufstellung zu sprechen, oder?
Ja, ich finde, die stellt sich eigentlich ziemlich von allein auf. Bei dem, was man so sieht, die vakanten Positionen ergeben sich durch Verletzungen eigentlich wie von selber. Im Tor natürlich René Adler in der 11 des Spieltages jetzt auch der Keeper gewesen und Spieler des Spieltags auch geworden. Der hat ein grandioses Spiel gegen Leverkusen, also der wird auf jeden Fall auch im Tor stehen gegen 1899 Hoffenheim. Und ich denke, die Torwartfrage ist damit auch abschließend geklärt, weil ja auch die Begründung war, René Adler wieder einzusetzen, dass er vorher die Nummer 1 war und dass nur eine Verletzung ihn ausgebremst hat. Und mit den starken Leistungen hat er diese Entscheidung bestätigt. Und somit wird er als unsere Nummer 1 da wieder, beziehungsweise als unsere Nummer 15, ins Spiel gegen Hoffenheim gehen. Die Verteidigung stellt sich eigentlich auch von selbst auf. Rechts Dennis Dietmeier, Mitte Spajic und Giroud, links Matthias Ostrzolek. Ja, Matze Ostrzolek, der soll mal ein bisschen an seine Leistung schrauben. Also das klingt jetzt bescheuert, das sozusagen, so plump, aber der hat die letzten Spiele wirklich nicht geliefert und ansonsten würde ich auch echt einen Gotoku Sakai, auch wenn er wirklich bisher auch nicht so die Leistung bringen konnte bei seiner Einsatzzeit, aber vielleicht, wenn er mal von Anfang an spielt, kann er sich auch mehr ins Spiel einbringen. Aber Matthias Ostrzolek bringt es leider aktuell auf der linken Seite überhaupt nicht. Ja, im Mittelfeld stellt sich eigentlich auch von selber auf, ne?
Ja, das kommt noch ein bisschen darauf an, ob ein Marcelo Diaz eventuell vielleicht doch zum Einsatz kommen kann und Ekdal auch, weil es bei Ekdal ja eigentlich noch ganz gut aussieht. Also unserer Meinung nach natürlich Ekdal und Holpi auf der 6. Sollte Marcelo Diaz vielleicht doch können, könnte er da noch mit Michael Gregoritsch konkurrieren, was die 10 dann angeht, weil Aaron Hunt ja ausfällt. Aber eigentlich, das hat sich ja jetzt wirklich schon in den letzten Tagen abgezeichnet, setzen wir da auf Michael Gregoritsch und hoffen auch mal, dass er seine Sachen da gut machen wird und einfach auch ein bisschen anderer Spielertyp ist als Aaron Hunt und eventuell auch mal aus der zweiten Reihe, wenn er da zum Abschluss kommen kann, er hat einen sehr starken Schuss, da für Torgefahr sorgen kann. Auf den Außen wieder Nikolai Müller und Ivo Iličević. Von Müller müssen wir, finde ich, jetzt langsam echt mal mehr erwarten. Also er hat es schon ein paar Mal angedeutet in einigen Spielen. Er hat schon bessere Aktionen gehabt als gerade in der letzten Saison, wo er im Prinzip wirkungslos war. Aber ja, da muss man sich auch noch mal ein bisschen mehr erhoffen. Da muss noch mehr von ihm kommen. Er muss dem Spiel noch mehr seinen Stempel aufdrücken, gerade eben durch seine Schnelligkeit. Was natürlich aber auch heißt, dass er auch wie Lasogga noch besser eingesetzt werden muss. Ja, und dann kommen wir auf Lasogga. Er wird wieder vorne in der Spitze spielen, gerade jetzt eben bei Hand auch ausfällt und Gregoritsch damit eben nicht für den Sturm in Frage kommt, sondern eher für die 10. Hat Lasogga, ist ja eigentlich keine Konkurrenz im Moment auf der Position. Wir hoffen, wie wir eben schon gesagt haben, dass er im Strafraum angespielt werden wird. Dass vielleicht Gregoritsch auch mal mit dem einen oder anderen unerwarteten Pass vielleicht auch in die Tiefe, wer weiß, vielleicht entpuppen sich daher noch Stärken, die so gar nicht vorauszusehen waren. Ist auf jeden Fall mal gut, dass da im Offensivspiel auch mal eine kleine Änderung passiert, um eben zu sehen, ob vielleicht noch eine verborgene Stärke irgendwo herumliegt. Was tippst du für das Spiel am heutigen Abend, Daniel?
Ja, ich wurde ja gescholten beim letzten Podcast, echt gegen den HSV tippe. Das verbitte ich mir diesmal und hoffe auf ein 1:1 und denke auch, dass es ein durchaus realistisches Ergebnis ist. Ich glaube nicht, dass wir einen Auswärtssieg einfahren. Einfach aus dem Grund, weil die Hoffenheimer sich, glaube ich, langsam oder sicher, die Qualität ist da, langsam aber sicher am eigenen Schopf packen und aus dem Sumpf rausziehen und der HSV aktuell leider eine kleinere Schwächephase hat, wobei das gegen Leverkusen in der zweiten Halbzeit ziemlich gut aussah. Aber wenn sie selber das Spiel machen müssen gegen Gegner, ich sage Auswärtssieg. Ich habe mir das gerade anders überlegt und zwar eben genau aus dem Grund, wie auch damals beim Spiel gegen Gladbach. Hoffenheim ist eine Mannschaft, die versucht, offensiv nach vorne zu spielen, die was macht nach vorne. Und dadurch ergeben sich Räume für den HSV und dadurch hat er die Möglichkeiten, schöne Spielzüge zu machen, schöne Angriffszüge durchzuziehen, weil eben der Platz da ist, den die HSV-Mannschaft leider immer noch braucht. Und dann vielleicht auch die Anspiele für Lasogga kommen und da ein bisschen Platz ist. Deshalb, ich habe gerade meine Meinung geändert, 2:1 Auswärtssieg.
Ja, dann ist die Schelte wohl diese Woche auf meiner Seite, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider kein gutes Gefühl. Also, ich weiß nicht, ich muss mich da wohl diesmal auf mein Gefühl, was den Tipp angeht, verlassen. Es ist immer ein hochwertvolles Holzen, um das wir hier jeden Spieltag tippen. Von daher, ich weiß nicht, mein Gefühl ist leider nicht so gut. Das liegt zum einen daran, dass der HSV einfach bei der TSG wirklich nie wirklich gut ausgesehen hat. Die haben einen Sieg, glaube ich, in Hoffenheim jemals verbuchen können. Das war das 4-1, 2013 war es, glaube ich.
Und Torschützen spielen auch alle nicht mehr beim HSV, beziehungsweise sind nicht im Kader mit Toymanson, Artem Skrutnes und Petr Jiracek.
Ja, und von daher, ja, ich habe leider nicht so ein gutes Gefühl, auch weil der HSV zum anderen eben immer wieder Aufbaugegner ist für geschwächte Gegner. Das haben sie in der letzten Zeit ja immer wieder gezeigt. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt eine Wende stattfindet, dass es nicht so sein wird, wie es eigentlich sonst immer ist. Der HSV muss eben auch aus diesen alten Mustern ausbrechen. Deswegen, ich hoffe auf ein 2-1, tippe aber leider ein 1-2 aus Sicht unseres HSV.
Ja, Schande über dich. Nein, es ist ja ein Tipp und die Hoffnung ist ja, dass der HSV den Auswärtssieg holt. Von daher sei dir das schon mal vorhin vergeben. Und wenn du das Holsten gewinnst, dann wenigstens ein kleiner Trost. Ein kleiner Trost. Auch wenn er natürlich nicht ausreichend ist. So, das war's mit unserer Podcast-iPad-unprofessionellen, schlechten Qualitätsaufnahme, wie man es auch immer nennen mag. Ich hoffe, man kann sich einigermaßen anhören. Die Qualität ist nicht ganz so schlecht. Und nächste Woche, beziehungsweise am Sonntag, gibt es dann wieder in gewohnter Qualität den Aftergame-Podcast, dann auch wieder bitte mit eurer Beteiligung, entweder per Direct Message oder mit Menschen im Tweet an Sportwiese, @Sportwiese auf Twitter oder an @HörMedia oder #1887ercast auf der Homepage als Kommentar, auf Audioboom als Kommentar, auf Facebook als Kommentar. Wir werden alles durchstöbern und hoffen dann, eure Meinung zum Spiel, eure Meinung zum Podcast irgendwie einbringen zu können, weil um das zu sein, was wir im Endeffekt auch sein wollen, nämlich eine Plattform von Fans für Fans. In diesem Sinne würde ich sagen, nur der HSV.
Nur der HSV auf einen Auswärtssieg.
Ja, definitiv.